Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Erzähl mir von Wien. Und es ist eine Normalfolge, nämlich es geht um Frauen. Und anlässlich des Weltfrauentags, der am 8. März stattfindet, wollen wir mal über die Geschichte von Frauen in Wien und in Österreich reden und darüber, wie das auch uns betrifft. Und bevor wir jetzt anfangen, möchte ich euch bitten, ganz kurz an eine Frau zu denken, die euch beeindruckt oder die euch inspiriert hat oder die ihr toll findet. Ja, sehr gut. Ich werde nachher nochmal darauf zurückkommen. Inzwischen sage ich jetzt mal, nicht inzwischen, ich sage überhaupt nicht inzwischen. Ich sage jetzt mal Servus Fritzi.
Servus Edith.
Erzähl mir von Wien.
Gerne.
Erzähl mir von den Frauen.
Ja.
Erzähl mir von Wien. Geschichte und Geschichten präsentiert von Edith Michaela und Fritzi Kraus.
Okay, Fritzi, am 8. März ist Internationaler Frauentag. Das ist ein, es wird irgendwie als Feiertag genannt und es ist immer der Anlass für ganz viele verschiedene Aktionen, aber eigentlich sollte ja jeder Tag Frauentag sein.
Das kann man sagen.
Ja, weil nämlich Frauen jeden Tag recht viel leisten.
Ja.
Ja. Und sehr lange Zeit, also schon geleistet haben, aber nicht dafür gewürdigt worden sind. So durften Frauen zum Beispiel lange Zeit nicht wählen, nicht studieren, nicht arbeiten, nicht über ihren Körper entscheiden. Kannst du mal einen ganz kurzen Abriss darüber geben, wie das mit dem Wählen zum Beispiel in Österreich war, mit den Frauen?
Naja, fangen wir 1848 an, da wollten schon einige Frauen, also wollten schon Frauen neben anderen Dingen wählen, Männer auch. Und es hat dann in Folge, einige Jahre später, ja Kurienwahlrecht gegeben. Mhm. Das heißt, da hat es verschiedene Kurien gegeben und wenn man da bestimmte Menge an Steuern zahlt, da durfte man wählen. Und unter anderem eine Kurie der Großgrundbesitzer. Mhm. Und es konnten natürlich Frauen auch Großgrundbesitzerinnen sein. Und die durften auch wählen. Mhm. Sie durften nicht selber hingehen, sie mussten Mann oder Verwalter oder wen auch immer hinschicken. Aber es war eigentlich ihr Name. Und dieses Recht hat man ihnen aber in Niederösterreich zum Beispiel, zu dem ja Wien gehört hat, in den 1880er Jahren auch genommen. Mhm. Und dann durften sie überhaupt nicht mehr wählen und besonders die Sozialdemokratinnen waren ja sehr dahinter, dass das Wahlrecht für Frauen oder das allgemeine Wahlrecht überhaupt, aber auch das Wahlrecht für Frauen eben durchgesetzt wird. Und da hat aber der Viktor Adler, der Führer der Sozialdemokraten, gesagt, es muss zuerst, muss das allgemeine Männerwahlrecht durchgebracht werden und verwirklicht werden. Und dann kann man vielleicht an die Frauen denken. Mhm. Und das war also 1907. Mhm. Das Männerwahlrecht und das allgemeine Frauenwahlrecht ist erst passiv und aktiv, muss man sagen, ist erst 1918, beziehungsweise bei der ersten Wahl 1919, dann zur Anwendung gekommen oder durchgesetzt worden, in der Ersten Republik halt. Und da muss man sagen, bei dieser Wahl haben zwar die Sozialdemokraten die relative Mehrheit gehabt, hätten die Frauen aber nicht gewählt, dann hätten sie die absolute Mehrheit gehabt.
Warum?
Na, weil Frauen haben christlich-sozial gewählt.
Warum?
Das ist ihnen wahrscheinlich sicherer vorkommen, das kann man nicht sagen. Mhm. Man weiß es deswegen, weil verschiedene färbige Stimmzettel
Also Frauen hatten andere Stimmzettel als Männer?
Anders färbige.
Ja. Okay. Das ist ja schon mal, auch dieses Fakt ist ja schon mal ganz interessant. Wenn man jetzt, also ich hätte jetzt angenommen, dass Frauen eher sozialdemokratisch gewählt haben, wegen ja, all dieser Möglichkeiten, die ihnen da versprochen wurden, in der Kinderbetreuung oder so. Was war denn der Unterschied zwischen sozialdemokratischer Frauenpolitik oder also sozialistischer damals noch und christlich-sozialer Frauenpolitik? Gab es da einen Unterschied?
Naja, sicher.
Oder gab es überhaupt?
Die Sozialistinnen waren meistens Arbeiterinnen und die haben natürlich für Verbesserung der Arbeitsbedingungen gekämpft oder ja.
Weil sie halt schon gearbeitet haben.
Bekämpft, die haben gearbeitet. Die wollten einen 8-Stunden-Tag, die wollten Verbesserungen für Wöchnerinnen, die wollten Karenz für Wöchner, nur 4 Wochen insgesamt. Also einen Mutterschutz und solche Dinge. Während die bürgerlichen Frauen, die die eben die bürgerliche Schicht vertreten haben, gesagt haben, naja, wenn eine bürgerliche Frau, wenn der Mann stirbt, der sie bis jetzt erhalten hat, dann muss ja die einen adäquaten Beruf haben, der ihrem Stand entspricht. Und das haben sehr viele nicht, daher muss man für die Mädchenausbildung, für die schulische Mädchenausbildung sorgen. Und es ist dann so gewesen, dass eben bürgerliche Frauen, die Rosa Mayreder, die Marianne Heinisch, die Auguste Ficker, die Marie Lang, da ist dann das erste Gymnasium, ein erstes Mädchengymnasium entstanden, das heute in der Rahlgasse ist. Das zweite war dann die sogenannte Knödelakademie. Wir haben immer Knödelakademie gesagt, die Frauen für Frauenberuf.
Genau, da hat man Kochen, Putzen, Haushalten gelernt.
Genau, auf der Wiener Hauptstraße, am Wiener Gürtel, entschuldige. Und das war halt der Ansatz der bürgerlichen Frauen, beziehungsweise auch ein paternalistischer Ansatz. Oder maternalistischer, muss man in dem Fall sagen.
Was meinst du damit?
Das heißt, die haben gesagt, man muss die beschützen, mehr oder weniger.
Die Frauen?
Die Frauen. Man muss denen die Möglichkeit geben, eben wie gesagt, was zu lernen, aber auch Einrichtungen dazu machen, was zu lernen. Die Marie Lang zum Beispiel hat die Settlement-Bewegung nach Wien gebracht.
Was ist das?
Das ist eine Bewegung gewesen, die aus Amerika gekommen ist. Das waren Räumlichkeiten, in denen es Bücher gegeben hat, in denen Sport angeboten worden ist. Ich weiß, das war mein Vater, der 1921er Jahrgang war und aus sehr armen Verhältnissen gestammt hat, dort hingegangen ist und wirklich sich eine ziemlich gute Bildung aneignen konnte dort und eben auch Sport betreiben konnte. Das war überhaupt nicht parteipolitisch gebunden. Und das war halt so dieses ein bisschen beschützerische.
Und konnten diese Frauen dann auch tatsächlich arbeiten, wenn sie so gut ausgebildet waren? Oder konnten sie dann eben zum Beispiel Ärztin werden oder Juristin werden? Na, oder wie war das?
Dass sie einmal Lehrerin werden konnten. Das war einmal der klassische Beruf.
Ja.
Durften sie nicht heiraten? Das war sogenannte Lehrerinnenzölibat.
Wie? Lehrerinnen durften nicht heiraten?
Nein, durften nicht heiraten.
Weil?
Vielleicht hätten es da, keine Ahnung, ich weiß
nicht. Ja, eben, das ist eigentlich das Absurde dran. Okay, also
total absurd.
Eine Lehrerin darf nicht arbeiten, okay.
Arbeiten schon, aber nicht heiraten.
Entschuldigung, ja.
Ja.
Heiraten und arbeiten, vielleicht ist ja auch das Gleiche, man weiß es nicht.
Studium die Frauen durften ja keine, bis in die späten 1890er Jahre, keine Maturität erwerben, damit die war ihnen automatisch das Hochschulstudium verwehrt. Dann, ich glaube 1895 war in Prag die erste in der Monarchie, die eine Matura gemacht hat und studieren konnte.
Wow.
Also ab 1900 konnte man Medizin studieren, konnten Frauen, Mann sowieso, aber Frauen Medizin studieren. Allerdings konnten nicht alle Vorlesungen besuchen, weil die Professoren gesagt haben, es gibt eben Themen in der Medizin, über die man mit oder vor einer Frau nicht sprechen kann. Jus haben wir überhaupt erst ab 1919 studieren dürfen und Theologie ist überhaupt erst 1945 da. Die erste Doktorin, also die erste Promotion bei einer Frau entstanden. Da war die Bischofskonferenz total dagegen. Und in den 30er Jahren, musst du dir ja vorstellen, 1930er Jahren.
Ständestaat.
Ja, Ständestaat, und also überhaupt.
Wow.
Ja.
Und du hast mir mal erzählt, ich glaube, wir haben sie schon mal erwähnt, die Gabriele Possanna, die erste Ärztin, promovierte,
die hat in der Schweiz studiert und promoviert, und ist dann nach Österreich gekommen, wollte unbedingt als Ärztin arbeiten und hat dann das Glück gehabt, hat, glaube ich, vom Kaiser Franz Josef direkt den Auftrag bekommen, dass sie in Bosnien-Herzegowina, dass dort der Amtsarztstelle frei war. Und die Musliminnen haben sie natürlich nicht von einem Mann untersuchen lassen. Da hat die Gabriele Possanna eben die Amtsarztstelle bekommen, ist dann später nach Wien zurückgekommen, hat eine Ordination auf der Äußerstraße gehabt, war die erste Medizinalrätin. Also die war eigentlich...
Also eigentlich ein verquickter Fall von Frauensolidarität, ein Zufall eigentlich,
ja,
dass eine Frau überhaupt als Ärztin arbeiten konnte. Ja. Aber eigentlich auch nur, um
eine Lücke zu füllen.
Um eine Lücke zu füllen.
Ja.
Apropos Apropos Arbeiten und Zwischenkriegszeit, du hast von der Doppelverdienerverordnung mal erzählt. Kannst du sagen, was das ist?
Das kann ich sagen, nachdem die Arbeitslosigkeit wirklich groß geworden ist, war es so, dass Ehepaare, die beide im Staatsdienst beschäftigt waren, das war nicht mehr möglich, da hat die Frau den Staatsdienst verlassen müssen und hat eben keinen Job mehr gehabt. Da hat eben der Mann, weil man automatisch angenommen hat, dass der Mann der bessere Verdiener ist, vielleicht, sage ich mal.
Gerade im Staatsdienst könnte es ja...
Ja, müsste es ja nicht so sein, kann aber auch so sein. Wenn man heiraten wollte, also wenn man noch ledig war und heiraten wollte, musste man auch aus dem Staatsdienst, die Frau natürlich. Und wenn man besonders schlau sein wollte und halt so zusammengelebt hat und man ist draufgekommen, dann ist man entlassen worden.
Dann sind beide entlassen worden.
Das bin ich mir nicht sicher, das weiß ich nicht. Genau. Also das war, es waren immer die Frauen, die, auch von der sozialdemokratischen Seite her, weil das, also die, es war von der christlich-sozialen Seite, dass die Frauen eben die Bestimmung haben, Mütter zu sein. Und bei den Sozialdemokraten war es so, dass die auch die Frauen zu Hause haben wollten. Also die waren um nichts besser.
Warum wollten die Sozialdemokraten nicht? Ich meine, okay, sie waren um nichts besser, aber warum, was war deren Argument?
Also es war so, ich weiß das nur so aus den 50er, 60er Jahren, dass die gesagt haben, dass ein Arbeiter einen gewissen Stolz gehabt hat. Gesagt hat, meine Frau muss nicht arbeiten gehen. Also ich habe es nicht notwendig, dass meine Frau arbeiten geht. Der Verdiener bin ich im Haus und ich kann meine Familie versorgen.
Ich meine, dabei gab es aber halt auch viele Frauen, die halt, ich meine, die zwar die nicht verheiratet waren oder zum Beispiel ein uneheliches Kind hatten oder so, wie haben die sich organisiert oder ihre Familie oder sich selber versorgt?
Naja, die sind auch arbeiten gegangen, aber nur, wenn es der Mann nicht wollte, dann mussten sie nicht. Man muss, wenn man ein bisschen zurückgeht, man muss ja nur an einen Krieg denken, an den Zweiten Weltkrieg. Schau, die Männer waren eingerückt, die Frauen müssen schauen, wie es die Kinder durchbringen, wie es die kranken Eltern vielleicht durchbringen, egal, haben müssen in die Fabrik arbeiten gehen, weil sie Munition erzeugen haben müssen. Also sie haben wirklich Männeraufgaben übernehmen müssen, auch also Männeraufgaben unter Anführungszeichen. Also sie haben ihre Aufgaben, sie haben die Männer und das haben ganz sicher manche gern dann, egal wie. Und dann sind die Männer oder viele Männer aus dem Krieg zurückgekommen und wie selbstverständlich haben die Frauen wieder in die zweite Reihe zurücktreten müssen.
Und sie haben es auch gemacht.
Und sie haben es auch gemacht, viele mit zusammengebissenen Zähnen. Es sind bestimmt viele Ehen auch draufgegangen dabei. Aber nur man hat das automatisch angenommen. Es muss dann ein Mann, die oft gebrochen waren, die oft psychisch krank waren vom Krieg, das haben aber trotzdem müssen,
als wäre alles in Ordnung gewesen. Ja, ich meine, du hast jetzt erst schon gesagt, also die Frauen waren ab 1919 politisch gleichberechtigt, zumindest auf dem Papier. Ja. Allerdings gab es dann noch andere Dinge, die das alltägliche Leben geprägt haben, aufgrund eines Gesetzbuches aus 1811.
Aus 1811 darf ich trotzdem noch wieder kurz zurückgreifen. Und zwar politisch. Frauen rein theoretisch politisch, aber es war die erste Frau an der Spitze des Bundesrates. Durch den war erst in den 1928er Jahren. Und zwar war das eben durch diesen Wechsel. Jedes halbe Jahr im Bundesrat ist die Olga Olga Rudel, Präsidentin vom Bundesrat worden, für ein halbes Jahr dann wieder abgelöst worden.
Also die erste Frau an der Spitze des Bundesrats war deshalb an der Spitze des Bundesrats nicht, weil sie gewählt worden ist oder hingebracht, sondern weil sie eine automatische Rotation war.
Sehr gut ausgedrückt, ja. Die nächste war eine KPÖ-Politikerin in der ersten Regierung nach dem Ende des Kriegs 1945. Die war Unterstaatssekretärin für Volksernährung, was ein wahnsinnig wichtiger Posten war, wie du dir vorstellen kannst. Dann war erst die Grete Rehor, 1966 Sozialministerin und in der Alleinregierung Kraus. Und
dann in der Alleinregierung Kraus!
Kraus,
das wäre so schön, wenn du eine Alleinregierung hättest.
Und, nein, das ist blöd. Und dann unter Kreisky war es die Hertha Firnberg und dann in der Regierung Kreisky II eben seine Staatssekretärinnen.
Ja. Unter anderem Johanna Donal, die dann später die erste Frauenministerin wurde,
ja.
Wo es jetzt auch einen sehr interessanten Film gibt, der auch zeigt, mit welchen absurden Vorwürfen sie kämpfen musste oder gegen die sie kämpfen musste, mit welch starren Weltbildern. Also schon sehr beeindruckend, was diese Frauen da sich auch alles sagen haben lassen müssen.
Wahnsinn.
Und mit welchen Vorurteilen die konfrontiert werden. Grauenvoll. Und das ist und 30, 40 Jahre her.
Und ja. die haben schon das Glück beim Kreisky gehabt, der mag viele Fehler gehabt haben, aber er und der Christian Broder haben eben, wie du sagst, dieses allgemeine bürgerliche Gesetzbuch von 1811 nicht mehr so zeitgemäß gefunden,
mhm.
und haben die Familienrechtsreform begonnen und haben den zum Beispiel die Fristenlösung gegen wahnsinnigen Widerstand durchgebracht. Mhm. Und haben eben, ich muss dann fast, Scheidungsrecht. Bei einer Scheidung ist es, hat man angenommen, automatisch der Mann hat das Geld in die Ehe gebracht. Das heißt, mhm. er hat das Vermögen gekriegt, mhm. wenn sich die Frau nicht einen sehr guten Anwalt hat leisten können.
Ja, was wahrscheinlich, was eher unwahrscheinlich war?
Ja, wird solche und solche auch gegeben haben. Es war, eine Frau hat nicht arbeiten gehen dürfen, wenn der Mann gesagt hat, Ich will nicht, dass meine Frau arbeiten geht. Die hat keine Möglichkeit. War auch ein Scheidungsgrund. Eine Frau, die ein Kind gekriegt hat und nicht verheiratet war, ist automatisch das Jugendamt geworden, Vormund. Und sie hat Submisses ansuchen müssen, um
ihr eigenes Kind zu erziehen.
Ihr eigenes Kind vorm. Ob der Vater jetzt ein Alkoholiker war, dann hat nie wer gefragt in einer Ehe. Aber eine uneheliche Mutter hat müssen eine Ansuchen stellen, da ist dann wer vom Jugendamt gekommen, hat geschaut, ob die zwei Frauen.
Es ist ein Wahnsinn eigentlich. Ich meine, da hast du eh schon den ganzen Scheiß beieinander.
Es ist wirklich.
Und dann, musst du auch noch dafür kämpfen.
War bei einem Ehepaar die Frau noch nicht volljährig und wollte einen Pass, musste ihr Mann unterschreiben, dass sie den Pass kriegt.
Hast du sowas auch erlebt?
Also ich habe einiges natürlich erlebt, aber einen Fall kann ich von meiner Mutter sagen, die so 1966, 67, 68 einmal geglaubt hat, sie hat Brustkrebs.
Mhm.
Und ist dann zum Arzt gegangen und da musste man das, unter Narkose muss man schauen, ob das eben bösartig ist oder nicht. Und sie hat vor der Narkose gesagt zum Professor, Herr Professor, bitte, aber wenn es Brustkrebs ist, dann nehmen Sie gleich die Brust ab. Meine Mutter war da radikal. Und der hat gesagt, na, das kann ich nicht, da muss ich zuerst ihren Mann fragen, da muss ihr Mann einverstanden sein. Also das heißt, nicht einmal wow. über den eigenen Körper haben die Frauen von Vergewaltigung in der Ehe, was ja erst viel, viel das, was ja wirklich die Johanna Donald durchgebracht hat, strafbar geworden ist, das war ja viel, viel später.
Ja. Wow.
Und da muss man schon sagen, dass uns jetzt besser geht, oder ja, dass man in vielen Sachen gleichgestellt ist, aber wenn nur, wie man wieder vorher schon gesagt hat, ein Fall ist ganz einfach das Werken in der Schule. Ich meine, ein minimaler Fall, aber, aber ein typischer. Ne? Da gibt es eben das technische Werken und das textile Werken.
Also bei mir war klar, dass ich stricken und häkeln muss, obwohl ich viel lieber einen grauenvollen Polster. Aber dabei hätte ich echt voll lieber das mit dem Hammer irgendwas herumtan und gewerkt und gesägt, aber nein, durfte ich nicht.
Durfte man nicht, dann ist schon gekommen, dass man es aussuchen durfte.
Das war bei meiner Schwester schon so, ja.
Und jetzt,
das ist geteilt, weil immer so zwei Wochen abwechselnd.
Auch alle. Möglich. Und jetzt gibt es ein Gesetz, das aber noch nicht in Kraft ist, das ausgearbeitet ist, dass es verpflichtend ist, dass beide, also Mädel und Buben, textiles und technisches Werk haben. Also da sind wir schon ein bisschen zurück.
Ja, es ist eigentlich total unglaublich, dass man solche Dinge noch überhaupt diskutieren muss, oder?
Wahnsinn. Und einige Sachen sind natürlich, ich meine, wie die gleiche Bezahlung für gleiche Leistung ist heute halt ganz. Das war eine Forderung 1880, ist noch immer nicht.
Mhm.
Schaut auf der Uni an.
Naja. Ja. Du meinst, weil so viele weibliche Studierende gibt, die dann, und aber zu wenige.
Auch der Mittelbau ist noch Ziemlich weiblich, ich glaube fast über 50%.
Und die Professorinnen?
Da wird schon, ich meine, vom Rektor möchte ich ja gar nicht reden.
Du, wie du, das ja als Installateurmeister, warst ja Installateur, bist Installateurmeisterin.
Ja.
Hast, wie war das da so, wie du diese Ausbildung gemacht hast? War das sehr merkwürdig, dass du das machst? Oder hast du dich da behaupten müssen? Oder wie?
Nein, behaupten, schau, das war so, da waren sowieso die Meisterkinder, waren sowieso in der Berufsschule die Elitären sozusagen. Mhm. Und ich war 24, Matura, und bin dorthin, also das war überhaupt keine Frage. Und bei der Meisterprüfung direkt ist interessanterweise nur ein zweites Mädel mit mir gewesen. Allerdings waren, glaube ich, 650 Meisterbetriebe und waren 18 Frauen. Aber immerhin doch eine gewisse Anzahl.
Und habt ihr euch austauscht? Oder habt ihr,
nein, ich war nie so eine Vereinsmeierin. Die wollten mich immer in der Innung als Kommerzialrätin haben, aber das hat mich weder interessiert noch als Aushängeschild. Brauche ich auch nicht sein.
Ja, weil du einfach so schon cool bist.
Nein.
Ja.
Ah ja, apropos cool, die erste Frau mit Führerschein war... aber die hat 1915 den Führerschein gemacht.
Ja.
Das muss sensationell gewesen sein.
Ja, Wahnsinn. Du, ich war in einer Ausstellung, Plan B hat die geheißen, im Brennpunkt, dem Museum für Heizkultur in Wien 12. Ja. Sehr lustig, also sehr interessantes Museum. Und da war ein Foto von den ersten Radfahrerinnen. Mhm. Und es dürfte auch so, ich glaube, es war so 1909 oder sowas.
Mit dem weiten Röcken
noch. Und es waren weite Röcke und die haben auch noch so Mieder an. Und das ist ein extrem interessantes Bild, weil die, also die Kuratorin von der Ausstellung, mit der ich da eine Führung gemacht habe, hat erzählt, wie diese Frauen angefeindet wurden, dass sie Fahrrad fahren und was das eigentlich für ein Skandal war. Dass die das überhaupt tun. Und da an diesem Thema ist auch aufgehängt, ich meine, das ist jetzt Gott sei Dank selbstverständlich für uns, dass Frauen Radfahren, aber andererseits geht es da auch um die Frage, okay, wie kann man sich als, wie bewegt man sich im öffentlichen Raum, da geht es auch um Sicherheit zum Beispiel, Sicherheitsgefühl. Und wenn man sich anschaut, wie in anderen Teilen der Welt, was das noch für ein Drama ist, dass Frauen eben nicht einfach den Führerschein haben dürfen, ich meine, dann...
Ja gut, ich meine, da braucht man ja gar nicht, es ist ja so skandalös. Aber es ist halt Frauen, es ist ein Kapitel und man muss eine Feministin sein, auch wenn unsere Frauenministerin sagt, sie ist keine Feministin. Aber sie sagt ja, sie hat nie sexistische Äußerungen oder Belästigungen oder was gehabt, verwechselt offenbar sexuelle Belästigung mit sexistischen,
ja.
Weil das kann niemand, entweder sie ist so extrem glücklich in ihrem Leben gewesen, nie eine sexistische Äußerung zu kriegen.
Ja, es kommt auch viel, es kommt auch viel aufs Bewusstsein drauf an und einfach, dass man auch erkennt, wie die ganze Struktur rundherum ist und wie man als Frau behandelt wird und deshalb, oder welche Möglichkeiten man hat, wer einen unterstützt. Und deshalb finde ich es halt auch extrem wichtig, dass auch Männer sich dafür einsetzen, dass sie gleichberechtigt wie Frauen sind, nämlich dass auch sie Kinder betreuen dürfen, dass auch sie Jobs machen dürfen, die eine soziale Komponente haben und so weiter und so fort, dass sie einfach, dass Männer und Frauen aus diesen Klischees ausbrechen, das finde ich sehr schön.
Es haben ja Männer auch nicht leicht,
so ist es.
Und ich wünsche mir, wenn ich zum Schluss das sagen darf, ich wünsche mir, dass man nie mehr obwohl oder trotz sagen muss, obwohl sie eine Frau ist, macht sie das, trotz eines
weiblichen Körpers.
Weiblichen Körpers kann sie das machen. Trotz einer Behinderung tanzen sie beim Opernball mit. Das soll überhaupt, dieses Wort trotz und obwohl in dieser Hinsicht soll ganz einfach vergessen werden.
Das finde ich ja, das ist eine gute Botschaft. Vielen Dank. Ja, und weil ich euch am Anfang dieser Episode gebeten habe, an eine Frau zu denken, die euch inspiriert, die euch beeindruckt oder die ihr toll findet, fordern wir euch auf, bei der Aktion Hashtag Meine Heldin mitzumachen. Da geht es darum, interessante, tolle, unter Anführungszeichen normale Frauen darzustellen und zu sagen, warum ihr sie toll findet. Und diese Aktion richtet sich eben, wie gesagt, dezidiert an Frauen und Männer, weil wir alle viele tolle Menschen kennen und interessant finden. Wir freuen uns drauf.
So ist es.
In diesem Sinn, einen schönen Tag und...
Einen schönen Weltfrauentag.
Einen schönen Weltfrauentag.
Ja, gemeinsam sind wir stark.
Gemeinsam sind wir stark, genau. Boah. Wow. Servus, Fritzi.
Servus, Edith. Ciao, ciao.
Spazieren Sie mit uns auch online auf den gängigen Social-Media-Plattformen und www.erzählmirvon.wien. Und abonnieren nicht vergessen.